Heute Abend kommen wir zur letzten Einheit der fortlaufenden Betrachtung. Und zwar wiederum in der Fortsetzung unseres Nachmittagsthemas lesen wir zuerst aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, den Vers 12. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Nochmal. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und hast bekannt das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Hier haben wir wieder eine dieser Berufungen zu. Wozu berufen? Zum ewigen Leben. Was heißt das? Was bedeutet berufen zum ewigen Leben? Richtig. Mit der Betonung auf sind, nicht werden. Dass wir aus dem Tod errettet sind. Landläufig verbindet man mit dem Bekenntnis des Glaubens an das ewige Leben, dass das die Art Leben sei, die nach dem Tod, oder besser gesagt nach der Auferstehung beginnt. Aber nach dem Zeugnis der Schrift ist das ewige Leben jetzt, oder beginnt jetzt. Das Wort ewig insistiert ja schon, dass es eben nicht nur jetzt ist, sondern über die jetzige Zeit hinausreicht. Aber es beginnt jetzt. Das ist ganz wichtig. Und deswegen ist das immer am leichtesten zu beschreiben als Lebensqualität, nicht als Lebensquantität. Ewiges Leben heißt unzerstörbares Leben, über das der Tod, nämlich der leibliche, der natürliche Tod, keine Macht hat. Jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, fürchtet von klein an den Tod. Spätestens wenn man als Kind das erste Mal damit konfrontiert wurde, dass was Geliebtes stirbt, ist das eine furchtbare Möglichkeit, die uns Zeit unseres Lebens begleitet. Bis wir den kennen, der den Tod die Macht genommen hat, Jesus Christus. Der entscheidende Punkt, an dem das, was ich eben gesagt habe, ganz herausgehoben deutlich wird, den finden wir im ersten Brief des Johannes, im letzten Kapitel, 1. Johannes Kapitel 5, und zwar zwei Verse. Zuerst der Vers 13 und dann der Vers 20. Und davor lese ich noch ab Vers 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das heißt, man kann das haben, ohne es zu wissen. Und deswegen schreibt es uns der Apostel Johannes, der Jünger, den Jesus liebte. Und ich wiederhole es nochmal, dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und ab Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, aber die ganze Welt liegt im Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf dass wir den Wahrhaftigen kennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wer Jesus hat, hat ewiges Leben. Und deswegen wird uns in unserem Vers im ersten Timotheusbrief auch gesagt, ergreife das ewige Leben. Haben tun wir das in Jesus, alle die an ihn glauben, aber nutzbar machen wir uns das, indem wir das uns aneignen. Indem ich das mir ins Bewusstsein rufe, nämlich die objektive Tatsache, dass in Jesus Christus das Leben ist und dass das für jeden Gläubigen zur Verfügung steht, dass ich mir das auch subjektiv zu eigen mache. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, heißt auch, Glaube ist nichts, was einem in den Schoß fällt, sondern das ist, das braucht Entschiedenheit. Kampf ist nicht im Vorbeigehen zu gewinnen, sondern ich muss das mit meinem ganzen Sein festzuhalten suchen. Der Glaube ist nicht etwas, was uns hinterhergeschmissen wird, sondern etwas, worum ich zu kämpfen habe, als etwas Kostbares. Was es zu verteidigen gilt gegen die ganzen Ideen der Hölle. Und das meint eben nicht Glaubenskampf im Sinne eines Krieges, so ist das zu manchen Zeiten missverstanden worden, sondern das bedeutet ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sagt die Schrift, sondern gegen die bösen Mächte in der Atmosphäre. Gegen das, was gegen unsere Seele streitet. Gegen das, was unseren Geist bedrängt. Dem widersteht standhaft im Glauben. Oder noch anders. Es ist in keinem anderen Namen das Heil oder die Rettung, es ist auch kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden sollen, außer oder als der Name Jesus. In diesem Namen haben wir Sieg über diese ganze Anfechtung. Und wer das mal getestet hat, der weiß, dass das stimmt. Dass man unter massivem Druck sein kann und in dem Moment den Sieg hat, dass man den Namen Jesus an- und ausruft. Es braucht nicht mehr, wir brauchen keine langen Gebete. Herr Jesus, hilf mir. Und wir werden merken, dass wir nicht länger untergehen, sondern gerettet sind. So wie es auch heißt, der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Das ist wahr, das kann man testen. Wer das noch nicht weiß, der sollte das von heute Abend an praktizieren. Und deswegen heißt es in unserem Vers auch, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Was ist denn das gute Bekenntnis? Lass ich in einen Satz zusammenfassen. Jesus Christus ist mein Herr. Das ist das gute Bekenntnis. Oder noch kürzer, Herr Jesus. Das ist eine merkwürdige Sache, dass manche Leute von Jesus reden und es fällt unsagbar schwer zu sagen, Herr Jesus, logischerweise, wenn er nicht mein Herr ist. Und gleichzeitig, wenn ich dieses Bekenntnis sage, bin ich natürlich auch schuldig, ihn über mein Leben herrschen zu lassen. Denn er sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Deswegen fällt es auch so schwer. Denn mit dem Bekenntnis ist die Bereitschaft untrennbar verbunden, ihn, diese Herrschaft in und über mein Leben auch ausführen zu lassen. Der nächste Vers bezüglich der Berufung steht im 2. Timotheusbrief, gleich im 1. Kapitel. Und ist der 9. Vers. Ich lese wieder den Zusammenhang. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist. Durch die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Wiederum genau das, was ich gerade gesagt habe. Jesus Christus hat den Tod überwunden, er hat ihn zunichte gemacht. Was hier das Außergewöhnliche ist, ist diese Formulierung, berufen mit heiligem Ruf. Das erinnert natürlich an diese beiden Posaunen, die keine andere Dienstbarkeit hatten, als das Volk Gottes in die Gegenwart Gottes zu rufen. Diese Posaunen wurden zu keinem anderen Werk gebraucht, als das Volk in die Gegenwart Gottes zu rufen. So hat Gott uns mit heiligem Ruf berufen und er gebraucht dazu normalerweise Herolde. Wisst ihr, was ein Herold ist? Na, kennen wir nicht mehr. War noch in der Zeit des Mittelalters ein besonderer Bote, und zwar der Bote des Königs, der mit Trompetenschall, mit Fanfarenstoß auf sein Kommen aufmerksam gemacht hat, dem König vorausritt oder in seinem direkten Auftrag Proklamationen gemacht hat. Es gibt heute eine Schrift, die heißt Herold seines Kommens. Es sind also heute noch Menschen, die in dieser Wächterfunktion sind, die Wiederkunft Jesu anzuzeigen. Und es gibt Menschen, das ist der Dienst eines Evangelisten, der den Heroldruf Gottes über diese Welt posaunt. So wie das im 2. Korintherbrief heißt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Dem, der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist ein heiliger Ruf. Wann immer wir zu Menschen gehen und ihnen verkündigen, dass Gott ihnen ein Jahr der Gnade, einen Tag der Annehmung bereithält, ist das der Ruf des Königs, ist das ein heiliger Ruf. Man kann den missachten, dann bleibt man unter dem Zorn des Königs oder man kann darauf achten und dann geht man in die Freude dieses Herrn ein. Das ist insofern wichtig, dass wir uns bewusst machen, und wer jemals diesen Ruf gehört hat, ich kann mich als Kind erinnern, dieser Ruf ging von meinem Großvater aus. Eigentlich jeden Sonntag oder wenigstens die Sonntage, wo der gepredigt hat. Da war dieser Heroldsruf für mich schon als Kind erkennbar. Wenn er gepredigt hat, wusste ich, dass Jesus redet. Es ist mir meine ganze Kindheit und Jugend immer dieser Vers dazu lebendig geworden. Paulus schreibt das an die Thessaloniker, da ich Christus vor Augen gemalt habe. Das war dieses Überführtsein, dass die Botschaft nicht aus menschlichem Willen oder aus freundlicher Überzeugung, sondern von Gott selber kommt. Und so mag jeder von uns die Erinnerung pflegen an den Herold Gottes, der ihm das erste Mal den Ruf Gottes ins Herz gepflanzt hat. Und das wiederum soll uns, wenn wir dann in der Nachfolge Jesu sind, wiederum in solchen Heroldsdienst bewusst machen, wie heilig dieser Ruf ist, dass das tatsächlich an Gottes Stadt ergeht. Und dass wir deswegen keinerlei Veranlassung haben, uns zu schämen, wenn wir das Evangelium verkündigen, oder uns schlecht zu fühlen oder Spott zu fürchten, sondern wir sind die Boten des Königs. Und wenn wir abgelehnt werden, wird eigentlich er abgelehnt. Es tut nur so lange weh, wie wir uns selber für sehr wichtig halten. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir im Auftrag des Königs unterwegs sind, dann sind wir freimütig und dann wissen wir, so wie Jesus seinen Jüngern sagt, wie sie euch aufnehmen, nehmen sie mich auf. Und wenn sie euch verachten, verachten sie mich. Dass das für uns klar ist, ihr Lieben, wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir die Botschaft Gottes ausstreuen. Es ist seine Botschaft. Nicht wir werden getroffen, er wird getroffen. Und andersherum natürlich nicht wir werden geehrt, er wird geehrt. Das ist eine Freude, wenn man unterwegs ist, man trifft auf Menschen, die hungrig sind nach dem Wort Gottes und die einen aufnehmen wie einen Engel Gottes. Aber vergessen wir auch dann nicht, es gilt ihm, nicht uns. Ich habe auch an der Stelle gelernt, und diese Botschaft kann ja verschiedene Prägungen haben. Ein katholischer Pater aus Amerika, den Gott berufen hat, speziell in den Heilungsdienst, hat zwei Bücher beschrieben, Francis McNutt, beauftragt zu heilen. Eben wusste ich noch das andere. Also es geht dort um den Dienst Gottes zur Heilung. Und er hat häufig in diesem Dienst erlebt, dass Menschen ihm Verehrung entgegenbringen und ihn für einen heiligen Mann halten. Und er hat gesagt, wenn irgendjemand in Gottes Auftrag unterwegs ist und es begegnet ihm sowas, dann soll er das nicht abwehren, sondern annehmen an Gottes statt und zu Gott hin weitergeben. Und das hat mir sehr geholfen, mit positiven Reaktionen umzugehen. Ich glaube, ich hatte nicht so sehr die Probleme mit negativen, das habe ich ja erwartet. Aber dass man auch im Auftrag Gottes wirklich wie ein Engel Gottes aufgenommen werden kann, das hat mich irritiert. Und der Reflex in mir war, das abzuwehren, so wie man manches Mal Dankbarkeit abwehrt und denkt, ach ja, nicht etwa nur gern geschehen, sondern ach, das nicht. Das stimmt aber nicht. Gott will Dankbarkeit und es ist wert, dass das Gute beachtet wird. Unter Menschen erst recht, aber zu Gott hin. Und dass er, also dass dieser Mann Gottes gesagt hat, dass das an Christi statt nicht nur das Leiden anzunehmen ist, sondern eben auch die Dankbarkeit. Und dass das beides Christus gebührt. Und das hilft mir seit dieser Zeit zu einem entspannten Dienst, auch wenn man wie ein Engel Gottes aufgenommen wird. Ich habe das in Russland am stärksten erlebt, 6 Wochen lang immer wieder auf Menschen zu treffen, die einen an den Lippen hängen, die einen aufnehmen wie Gott, und das macht einen Unterschied, ihr Lieben. Ich habe dort auch wie sonst nirgends erlebt, was für eine gewaltigen Zeichen und Wunder Gott tun kann, wenn jemand so, also wenn wir als seine Boten so erwartungsvoll aufgenommen werden, was für ein Durchfluss an Kraft Gottes dann möglich ist. Das ist wirklich ein Unterschied zu jemand, wo man hinkommt und der ist nur skeptisch oder sehr unsicher, wie was von dem Boten zu halten sei. Und das, deswegen ist das eine große Freude, wenn man so, ja, wenn man so angenommen wird in der Gnade Gottes und berufen, also die Berufung ernst genommen wird. Für uns ist wichtig, dass zur Berufung Gottes eben dieser heilige Ruf gehört, der uns wiederum bevollmächtigt, ebenfalls mit dem heiligen Ruf Gottes anderen Menschen zu begegnen. Der nächste Vers, oder die nächsten Verse, finden wir im Hebräerbrief. Zunächst im Kapitel 3. Und auch hier finden wir direkt die Fortsetzung dessen, was ich eben gesagt habe. Hebräer 3, Vers 1, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachte den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist, dem, der ihn dazu gemacht, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung. Ist dir mal bewusst geworden, dass dein Nachbar, dass dein Bruder und deine Schwester in Christus ein Heiliger ist? Manchmal denke ich, dass die katholischen Gläubigen dafür noch am ehesten ein Verständnis haben, weil sie diese Ehrerbietung besonderen Männern und Frauen Gottes entgegenbringen. Dort ist das Bewusstsein für heilige Brüder da. Aber es betrifft eben gerade nicht nur herausragende Männer oder Frauen, die im Dienst Gottes gestanden haben, die durch päpstliche Weihe in den Stand von Heiligen gehoben werden, sondern heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung. Ihr, du, deine Nachbarn, dein Mitgenosse im Kampf und in den Leiden des Christus. Heilige, wenn uns das bewusst ist, gehen wir auch so miteinander um. Gott will das so. Der nächste Vers begegnet uns in Hebräer 5. Den haben wir zumindest schon mal gestreift, der Vers 4. Niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Das heißt, keiner kann sich in die Berufung Gottes hineindrängen, sondern die geht von ihm aus, weil sie zu ihm hingerichtet ist. Berufung ist eben gerade nicht, dass jemand seine Eminenz genannt wird oder heiliger Vater oder Metropolit oder Kardinal, Bischof oder sonst was, sondern die Berufung von Gott ist die Berufung in den heiligen Bruderstand. Und das ist gleichzeitig die höchste Ehre, die uns zukommt oder, und die wir auch zu geben hätten. Es gibt durchaus Dienstämter. Es gibt Hirten, es gibt Lehrer, es gibt Älteste, es gibt Bischöfe, es gibt Apostel und Propheten, es gibt Dienste oder Gnadengaben der Heilungen, es gibt Hilfeleistungen oder Helferdienst oder Amt, es gibt Diakone. Das schon, aber es gibt keinen höheren Stand als den des Bruders. Allerdings des heiligen Bruders. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einer Gemeinde aufwachsen durfte, in der das so echt praktiziert wurde. Deswegen heißen die Brüdergemeinden, da gibt es niemanden, der höher ist als Bruder. Da gibt es keinen Bischof, da gibt es keinen Gemeindeleiter. Es gab natürlich die Funktion eines jeglichen oder eines Ältesten, aber einer ist euer Meister, alle aber seid Brüder. In der Gemeinde wurde nicht einer höher als der andere angesehen. Jeder Bruder war nicht nur berechtigt, sondern herausgefordert, das Wort Gottes zu verkündigen, ein prophetisches Wort weiterzugeben, einen Dienst an den anderen zu tun. Das ist das biblische Bild von Gemeinde, ihr Lieben. Aber ich sage es nochmal. Heiliger Bruder, dass man den anderen wirklich höher achtet als sich selbst. Es gibt nicht so sehr viele Gemeindemodelle, die diesem biblischen Bild entsprechen. Gibt es übrigens trotzdem in jeder Denomination. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass wir darauf achten, wie wir miteinander umgehen und dass wir wissen, die höchste Berufung, die von Gott ausgesprochen wird, ist die eines Bruders. Und wenn er jemanden in ein Amt ruft, dann nicht, weil der sich dafür oder dazu reingedrängt hat oder gar das gekauft hat, sondern weil Gott selber ihn dahin berufen hat. Deswegen wird Simon der Zauberer auch nach seiner Bekehrung und nach seiner Taufe so hart gemaßregelt und dem Gericht der Hölle übergeben, weil er versucht hat, einen Dienst oder ein Amt zu kaufen. Er bot den Aposteln Geld an, weil er und sagte, er möchte auch diese Gabe haben, mit dem Auflegen seiner Hände den Heiligen Geist auszuteilen. Das ging damals nicht und das geht heute nicht und das wird in Ewigkeit nicht gehen. Nicht im Volk und im Reich Gottes. Und noch eine Stelle haben wir im Hebräerbrief, und zwar im Kapitel 9. Dort ist es der Vers 15. Darum ist der Mittler eines neuen Bundes, damit da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Nochmal. Und darum ist er, Jesus, Mittler eines neuen Bundes, damit, weil der Tod geschehen ist zur Lösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Und das bedeutet im Gegenzug, dass die Nichtberufenen dieses eben nicht empfangen. Wer ist nicht berufen? Jeder, der auf Gottes heiligen Ruf nicht reagiert. Und da ist Unterlassung genauso gefährlich wie aktive Ablehnung. Und zwar insofern, dass man eben nicht automatisch da hineinkommt und auch nicht durch getauft werden. Wirklich, das geht nicht, dass jemand sein Kind oder irgendjemand zur Taufe trägt und sagt, damit ist alles erledigt. Damit haben wir alle Erwartungen Gottes erfüllt und nun kann das Kind endlich lustig und in Freuden leben und braucht sich um nichts weiter zu scheren. Das funktioniert nicht. Heiliger Ruf nimmt uns nämlich in eine Beziehung zu Gott. Und eine Beziehung ist eine lebendige, aktive, beidseitige, kommunikative. Man redet, man ist miteinander auf dem Weg. Wir werden verwandelt in das Bild, das Gott für uns bereithält, nämlich das Bild seines Sohnes. Ist uns das bewusst, dass wir mal nicht als Reinhards, Monikas oder sonst jemand vor Gott treten werden, sondern als Christ, das heißt als Jesus, dass wir alle eins sind in ihm, passend gemacht in den Geliebten. Da wird es nicht heißen René und Caroline oder sonst jemand, sondern da wird sein Christus alles und in allem. Und auf dieser Basis nahen wir heute schon Gott. Nicht, weil wir endlich gut sind oder weil wir endlich dies oder jene Lektion gelernt haben, sondern weil wir die Freimütigkeit haben, in Jesus Christus, in seinem Namen, vor den Vater zu treten. Deswegen schämt er sich nicht, uns Brüder zu nennen, dieser Jesus. Und deswegen kommen wir auf diesem neuen und lebendigen Weg. Und deswegen brauchen wir uns auch nicht die Lügen des Satans länger reinzuziehen, dass wir gar nicht passend sind oder dass Gott uns sowieso nicht erhört. Solange wir nicht wegen unserer bisschen Frömmigkeit oder wegen unserer unserem bisschen Gutsein zu ihm kommen oder meinen, wir können mit ihm in Handel treiben und sagen, lieber Gott, ich mache auch das und jenes, wenn du nur das und das machst, sondern wenn wir auf dem Boden des vollkommenen Gottessohnes, dem Vatermann, dann ist ja der sein Gott und Vater ist auch mein Gott und Vater. Kriegt man das festgehalten, ihr Lieben? Das ist der Grund, warum wir in Freimütigkeit vor Gott bitten dürfen. Nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Und das ist gleichzeitig immer die Basis, auf der wir den Vater machen. Es gibt keinen anderen. Und das ist der Grund, warum wir immer erwarten können, dass alle Dinge uns zum Guten mitwirken, weil wir nach seinem Vorsatz berufen sind. In Jesus hat er alles vorbereitet. Freude und Schmerz, Misslingen und Annehmlichkeiten. Alles ist in Jesus Christus vorbereitet. Gehen wir von dort weiter zum 1. Petrusbrief. Da heißt es zunächst im Kapitel 1, Vers 15, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Was ist da schön in diesen beiden Versen? Der Ausdruck Kinder des Gehorsams. Wenn man Vater oder Mutter ist, weiß man, was das für eine köstliche Sache ist, Kinder des Gehorsams zu haben. Und wie schrecklich Kinder des Ungehorsams oder Kinder des Zorns zu haben. Das ist eigentlich nichts, was schlimmer sein kann. Und ihr Lieben, es ist was Furchtbares, dass Gott, der uns allen das Leben gegeben hat, so viele Kinder des Zorns und des Ungehorsams hat. Und wie sehr freut er sich über einen Sünder, der umkehrt. Mehr als über 100 Gerechte. Weil der umkehrt zu einem Kind des Gehorsams. Und wisst ihr das, ihr Lieben? Ich sage das mal gerade denen, die so Schwierigkeiten hatten oder vielleicht sogar noch haben sollten mit ihren Eltern. Wie leicht das ist, zum Kind des Gehorsams zu werden. Eigentlich ist das eine einmalige Entscheidung und dabei dann zu bleiben. Ich entschließe mich zu gehorchen und kämpfe dann nicht mehr gegen jede Anweisung oder jedes Wort an, sondern will das tun und bleibe dabei und bin damit ein Kind des Gehorsams geworden. Das ist das Hinübertreten vom Tod zum Leben. Das ist der Unterschied zwischen dem unter dem Zorn Gottes zu einem Geliebten zu werden. Das bedeutet eigentlich nicht, dass wir alles richtig machen müssen, das wird sich erst nach und nach einstellen, sondern das bedeutet, dass wir den Widerstand aufgeben, dass wir unsere Ablehnung beenden und dazu tun. Und da merken wir, dass es leichter wird. Denn, guckt mal, Gott zu widerstehen, ist unendlich schwer, es ist unmöglich, weil seine Kraft viel stärker ist als unsere. Wir werden uns da drinnen zerreiben, ein Leben lang und haben am Ende nichts. Denn wer könnte ihm Widerstand leisten? Aber mit ihm bedeutet eigentlich weiter nichts, als unsere kleine Kraft mit seiner riesigen zusammenzutun. Und es ist sowas von leicht. Das ist so der Unterschied, als renne ich gegen einen fahrenden Zug an, der schleudert mich einmal zur Seite oder macht mich gleich platt. Oder als springe ich auf einen anfahrenden Zug auf. Und dann ist es einfach eine Freude, den ganzen Tag durch Europa zu schaukeln. Und es ist ganz leicht, man kommt wer weiß wie weit, ohne große Anstrengung. Ich muss mich mal im Sitz gerade oder schief sitzen und gehe dann mal aufs Klo oder freue mich, dass der Mensch von der Metro bei mir ein schönes Essen vorbeibringt. Das ist der Unterschied, gegen Gott zu gehen oder mit ihm. Ich kann auch sagen, ich will das nicht. Ich halte das auf, ich schiebe das zurück. Das wird nicht gehen. Die nächste Stelle ist im Kapitel 2. Bitte? 1. Petrus 2. Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Auch dieser Vers ist uns die Tage schon begegnet. Und da möchte ich nur an zwei Dinge erinnern. Einen Ausdruck, der Inhalt der Berufung ist, nämlich königliches Priestertum. Das sind die beiden besonderen Ämter, in die Gott berufen hat. Im Alten Bund, und das ist dieselbe Berufung unter dem Neuen Bund in Jesus Christus. Im Alten Bund konnte man nur König oder Priester sein. Warum? Ja, und sogar aus zwei verschiedenen Stämmen. Zum Priester konnte man nur werden, wenn man aus dem Stamm Levi war, und zum König aus dem Stamm Juda, nämlich als Nachfolger Aarons oder als Nachkomme Davids. Wir können beides, weil Jesus sowohl der wahre Aaron als auch der wahre David ist. Und sowohl der große hohe Priester als auch der König aller Könige ist. Und deswegen sind wir als seine Nachfolger Könige und Priester. Das ist eine hohe Berufung, schön, ne? Weit mehr als jedem Heiligen des Alten Testamentes möglich war, ist uns gegeben. Jedem einzelnen Gläubigen. Mit allen Ämtern und Würden, sag ich mal so. Mit aller Kraft. Ein Priester konnte Sühnung tun für die Sünden des Volkes und ein König konnte in Gerechtigkeit herrschen. Wir dürfen jeder beides. Wir dürfen Fürbitte leisten für die Sünden anderer Menschen und wir dürfen sie in die Königsherrschaft Jesu Christi hinein begleiten. Das ist sowas Kostbares, das ist mit nichts zu toppen. Das ist ein Leben, was mit nichts noch zu verbessern sei. Das ist Teil unserer Berufung. Und wiederum begegnet uns in diesem Vers eine Berufung zu. Welche noch? Also welche? Ich habe da noch nichts zu gesagt. Lest bitte mal. Berufen zu seinem wunderbaren Licht. Im Winter schätzt man eigentlich erst so richtig das Licht. Wenn die Tage so kurz sind und wenn wir mehr als 12 Stunden im Dunkeln verbringen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich genieße den Winter, ich genieße diesen schönen Schnee. Aber eins fehlt mir. Die Länge des Tages. Dass es um 8 schon finster ist. Ja, natürlich ist es früher schon, aber um 8 spätestens. Und guck mal, im Sommer ist es um 11 noch hell. Dann im Hochsommer, ich bin jetzt im letzten Hochsommer mal von Hamburg her zurückgefahren, da war es um Mitternacht hinter mir noch hell und eine Stunde später wurde es vor mir wieder hell. Herrlich. Ins Licht gerufen zu sein. Wisst ihr, dass das heißt, dass denen, die zu Jesus kommen, die Nacht nicht mehr finster ist. Denn das ist unsere Zukunft. Das heißt, in der Offenbarung. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und das heißt, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, auf das sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Das bedeutet, dass in der Gegenwart Jesu die Finsternis vergeht und das wahre Licht leuchtet schon. Ihr Lieben, ich hatte mehr als 10 Jahre schwere Depressionen. Das ist, dass es auch am Tag schon finster ist. Dass man stundenlang kämpft. Ich habe nach Jahren entdeckt, dass das dem Jahreszyklus gefolgt ist. Ich habe immer entdeckt, also ich kann mich erinnern, schon in meiner Kindheit, es ging mir immer nach meinem Geburtstag besser. Oder es fing an, mir nach dem Geburtstag etwas besser zu gehen, ungefähr bis zum Schuljahresende. Und dann wurde es langsam schlechter und vor Weihnachten war es immer am allerschlechtesten. Ich habe fast 10 Jahre gebraucht, um zu entdecken, dass das tatsächlich mit dem Jahreslauf zusammenhängt, mit der Tageslänge. Und ganz besonders mit dem Licht am Morgen, nicht am Abend, sondern mit dem Licht am Morgen. Und es ist heute noch so, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich im Hellen wach werde. Oder andersrum, die Dämmerung ist das, was mir am zuverlässigsten deckt, nicht der Wecker. Sobald das Tageslicht eine bestimmte Stärke angenommen hat, werde ich wach. Und mitten in dieser tiefen Depression, wo ich keinen Ausweg gefunden habe, bis mitten in mein dunkles bis mitten in die tiefste Nacht Jesu Lichtstrahl mir erschien, singen wir ein Lied. Mitten in diese tiefe Nacht hinein fing Jesus an zu leuchten. Habe ich angefangen, ihn nachts anzurufen. Es waren immer die furchtbarsten Stunden. Nachts wach werden. Dunkel um mich herum. Ich habe dann oft gelesen, habe mir Licht angemacht, dann ging es noch ein bisschen besser. Ich habe das lange nicht verstanden, dass es damit zusammenhängt. Mitten in diese Nacht hinein Jesus angerufen. Und dann wird es hell. Heute genieße ich die Nächte, seit vielen Jahren schon. Vielen Jahren liebe ich, nachts wach zu werden. Weil ich in der Gegenwart des Leuchtenden wach werde, in der Gegenwart Jesu. Wache manches Mal nachts auf und merke, ich bete, ich bin am Beten, mein Geist betet. Oder ist voller Lobgesang. Das ist die Lampe, die uns leuchtet. Das ist Jesus Christus. Und deswegen hat er uns zu seinem wunderbaren Licht berufen. Das heißt in einem der Propheten, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Bei Jesaja. Das sind so Verse, die werden mal zu Weihnachten oder in der Adventszeit zitiert. Aber ist das richtig unsere Erfahrung, dass Jesus unser Licht ist? Im Kapitel 21, im Vers 21, Kapitel 2, 1. Petrusbrief, steht noch was, wozu wir berufen sind. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für uns gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Hierzu sind wir berufen worden.
Wozu?
Zum Ungerecht leiden. Oder besser verständlich, um der Gerechtigkeit willen zu leiden. Unsere Berufung zum Leiden besteht nicht darin, dass man Böses tut und dafür gerecht leidet. Ich habe gestern ein Vers nochmal, ist mir bewusst geworden. Paulus sagt mal in der Apostelgeschichte, als er gefangen genommen wird, und zwar in Apostelgeschichte 25, Vers 11. Wenn ich nun Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber nichts an dem ist, wessen diese mich anklagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Interessanter Vers. Nochmal. Paulus hat gesagt, wenn ich irgendwas Schlimmes, also was Todeswürdiges oder Unrecht getan habe, dann weigere ich mich nicht zu sterben. Dann hält er das für legitim, dass er bestraft wird. Wenn aber nicht, dann gibt es keinen Grund, ihn zu töten. Und er legt dort Berufung ein gegen sein Urteil oder gegen das drohende Urteil, was man ihm anhängt, dass er nämlich als Aufrührer sterben soll und kommt auf diesen Weg nach Rom und muss sich vom Kaiser verantworten, das, was Gott für ihn vorbereitet hatte. Aber er hält das für ganz natürlich, dass er leiden muss, wenn er was Unrechtes tut. Wenn aber nicht, fordert er sein Recht. Allerdings heißt das nicht, dass er nicht gelitten hätte. Sondern er fordert sein Recht noch weiter, um des Christus willen zu leiden und nicht vor der Zeit schon umgebracht zu werden. Das fordert er ein. Denn er beschreibt ja im 2. Korintherbrief, was er alles um Christi willen gelitten hat, und zwar alles ungerechterweise. Dreimal ausgepeitscht, gesteinigt, Schiffbruch, unter Räubern, unter bösen Menschen, unter wilden Tieren, in Schlägen, in Hunger, in Wachen, in Fasten. Und das alles oftmals. Das alles dulde ich um der Auserwählten willen. Oder an einer anderen Stelle, im Kolosserbrief sagt er, das alles ergänzt er an seinem Leib, was noch aussteht an den Leiden des Christus für seine Gemeinde. Als ich das erste Mal bewusst gelesen habe, war das für mich ein schockierender Gedanke. Gedacht, na, Christus hat doch für alles schon gelitten. Müssen wir doch nicht mehr leiden. Aber es heißt dort ausdrücklich, dass es noch Leiden gibt, die ausstehen zur Vollendung der Gemeinde. Und das sind unsere Leiden. Teilhaftig der Leiden des Christus. Das betrifft seine Gemeinde. Das betrifft uns, ihr Lieben. Und dazu sagt Petrus, dass niemand von uns leide als Mörder oder Dieb oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn aber um Christi willen, dann sollen wir uns nicht schämen. Das ist ein Leiden, das ist es wert zu tragen. Und sogar dazu sind wir berufen. Wir sind tatsächlich dazu berufen, dass andere auf uns rumtrampeln, wie auf Christus. Und dass wir dann noch für sie bitten, so wie Christus. Wie hat er gebetet? Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir ehrlich sind und wenn wir wirklich ungerechtfertigt leiden oder um der Gerechtigkeit willen leiden, dann wissen die Leute auch nicht, warum sie uns leiden lassen. Ich sage das mal so. Wenn meine Kinder als Judenkinder verspottet werden, dann wissen die ihnen das antun nicht, warum. Was sie eigentlich damit sagen. Sollten wir dann mit boshafter Faust um uns schlagen oder für sie bitten? Es gibt nur diesen zweiten Weg. Natürlich gibt es den anderen auch, aber das ist dann nicht eines Gläubigen würdig. Deswegen, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Und Kapitel 3, Vers 9 heißt, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Berufen zu segnen, an der Stelle verknüpft mit der Auszeichnung Segen zu erben. So wie es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, bedeutet das, segne uns, wie wir die segnen, die uns schelten. Das kriegen wir von uns aus nicht hin. Dazu müssen wir in Jesus Christus hineingebeugt sein, hineingeboren sein, hineinverwandelt sein. Unser natürlicher Mensch wird sich immer dagegen sträuben und sagen, das geht nicht, das halte ich nicht aus, das will ich nicht. Das ist auch nicht schlimm, das ist einfach natürlich. Und auch Jesus hat noch in Gethsemane gebetet, Vater, bitte? Wie? Ja. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er ist also nicht der begeisterte Masochist. Wirklich. Christsein ist nichts für psychisch Krankes, die gerne Schmerzen empfinden, sondern normal ist, dass man das nicht möchte. Und dass man trotzdem zu dem Entschluss kommt, aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Und damit beugt sich Jesus vor dem Übermaß des Leidens, vor seinem Vater. Und wenn es ihm schwerfällt, dürfen wir nicht denken, dass es uns leichter fällt. Das wäre einfach Illusion zu sagen, ja, mit Begeisterung werde ich jetzt für Jesus leiden. Das hat Petrus ja auch gesagt. Ach Herr, wenn ich alle verleugne, ich aber nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich schwöre, dass ich ihn nie gesehen habe. So weit war das dann her mit seiner Begeisterung. Und wer denkt, ach ja, wenn alle dich verleugnen, wenn alle schon dich im Leiden verlassen, ich werde mich auszeichnen, dann sind wir nahe dran, dass wir wahrscheinlich die ersten schlechten Erfahrungen mit uns machen. Ich sage das nochmal, es wird echt uns schwerfallen. Ich kenne das bis heute. Es ist nicht angenehm, diesen Weg zu gehen. Doch es ist der Weg Gottes. Für jetzt, für diese Zeit. Und uns ist gesagt, wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das steht in einem echten Zusammenhang. So wie die Vergebung, die wir kriegen, in den Zusammenhang unserer Vergebungsbereitschaft gestellt ist, so ist auch die Verherrlichung in den Zusammenhang mit unserer Leidensbereitschaft gestellt. Nur das müssen wir wissen, das gehört zur Berufung. Und deswegen gehört es auch zur Ehrlichkeit, dass wir sagen, wenn du auf dem Weg mit Jesus bist, ist das nicht immer nur schön. Ist das nicht immer nur Überwindung und Sieg, sondern es ist manches Mal auch echter Kampf des Leidens. Und ein letzter Vers aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Ich bin echt fasziniert, wie man ein Vers auf den anderen abschreibt. Wie einer zum nächsten führt, wie man von Stufe zu Stufe kommt. Ist doch faszinierend. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Nachdem er eine kurze Zeit gelitten hat. Wie kurz? Bitte? Naja, höchstens 80 Jahre. Ist nicht lang, oder? Naja. Ja, sagt man jetzt leicht, ist nicht lang. Natürlich, im Verhältnis zur Ewigkeit ist das ein Hauch. Das ist unser Leben. Und doch ziehen sich die Tage manchmal ganz schön hin. Echt, ich habe dort mal ein Beispiel erlebt bei einer Schwester, mit der ich unterwegs war im Dienst. Wir haben jemand besucht, jemand Krankes, und waren mit dem unterwegs. Und der schlägt dann die Tür vom Auto zu und quetscht meiner Mitarbeiterin die Hand. Ganz furchtbar. Ich hatte das gerade ein paar Wochen vorneweg mit ein Gastschüler erlebt, ein Mädchen, das hat stundenlang geweint und gejammert. Und genauso furchtbar war die Hand meiner Mitarbeiterin zerquetscht, mit voller Wucht in die Tür eingeklemmt. Die klemmte noch drinnen. Wir mussten die Tür erst aufmachen. Und über ihre Lippen kam nur, oh Jesus, ich preise dich, oh Jesus, ich lobe dich. Minutenlang, bis diese erste Qual weg war. Und dann sagt sie, ich wollte doch schon immer mal wissen, wie das ist, für Christus gefoltert zu werden. Dann haben wir erstmal gelacht. Aber ich habe dort gelernt, was das heißt. Wie man mit solchen Qualen umgehen kann. Wirklich. Das erste Mal in Menschen erlebt, die ja nichts anderes macht, als Gott zu preisen mitten in der Pein. Hat mich beeindruckt, wirklich. Habe ich gemerkt, dass es wirklich geht. Und hatte ich auch zu erkennen, dass es neben mir Geschwister gibt und dann sogar noch Schwestern, die mir weit voraus sind. Wirklich. Das macht einen nüchtern und ehrerbietig. Und ich finde das wichtig, auch, sage ich mal, den Männern und den Brüdern, dass wir auf solche Beispiele des Glaubens achten und in aller Ehrerbietung gerade mit unseren Schwestern umgehen, wenn die solche Helden des Glaubens sind. Und ich denke, dass die Brüderinnen das öfter sind, als uns Männern lieb ist. Berufen zur ewigen Herrlichkeit, in Klammern, nach dem Maße dessen, was wir gelitten haben. Kurzes Leidensmaß. Damit kommen wir zum 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Dort heißt es in Vers 3, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und da haben wir das wieder. Die Tugend dessen, der uns berufen hat. Die sollen wir verkündigen. Und in dieser Tugend ist uns alles geschenkt. Wisst ihr, was das heißt? Dass Jesus sein Bestes nicht für sich behalten hat. Das ist ja unter Menschen manches Mal so, dass man das Beste für sich behält. Ich habe vor kurzem mit jemandem zu tun gehabt, der hatte das zu seiner Lebensform gemacht. Das Beste, was er hat und kann, niemals zu zeigen. Das heißt, immer sozusagen einen Ass im Ärmel zu behalten. Hat ein bisschen was von sich gezeigt und er wusste, er kann viel mehr und das sollte niemand wissen. Dass, wenn er in Verlegenheit kommt, er immer noch mit was auftrumpfen kann und immer mit noch was. Er war also jemand, der ständig im Understatement gelebt hat. Nur ein bisschen von dem gezeigt. Wisst ihr, dass Jesus das nicht macht? Er hat uns Anteil gegeben an seinen Tugenden. Das heißt, wir sind so verschwenderisch von Gott gesegnet, weil Jesus alles gegeben hat. Und wiederum, was das heißt, alles gegeben hat, das merkt man erst, wenn man mal auf was Gutes, was einem selber gehört, verzichtet. Heute ging es durch die Presse, dass ein Millionär in Österreich alles, was er hat, verschenkt und in eine Stiftung einbringt, die also die Mikrokredite vergibt. Wirklich. Das ist ein Millionär, der alles, er entäußert sich seiner Häuser, seines Besitzes und rechnet damit, er versteigert das, dass etwa 3 Millionen Euro dabei zusammenkommen. Für ihn selber bleibt eine kleine Wohnung und ein Einkommen von 1.000 Euro im Monat. Naja, immer noch 12.000 im Jahr, das ist viermal so viel, wie ein Hartz-IV-Empfänger hat, aber oder dreimal so viel. Aber immerhin, für jemanden, der Millionär war, ist das gewaltig. Und er sagt, als er ist dazu gekommen, als er im Urlaub an 3 oder 4 Stellen auf der Welt war, hat Welt überall bereist und ist dort zur Erkenntnis gekommen, dass sein Reichtum mit der Armut dieser Leute zusammenhängt. Er kann nur so reich sein, wenn andere so arm sind. Und begann sein Hab und Gut daraufhin zu verschenken und beschreibt, wie es ihn befreit. Dass er sich das erste Mal in seinem Leben wirklich wohlfühlt. Das ist ein Mann, der auf seine Tugenden verzichtet. Naja, man lobt ihn. Ich wundere mich, dass man Jesus nicht noch mehr lobt, denn der hat ja auf alles verzichtet. Der hat auf den Himmel verzichtet für uns. Auf alles, echt auf alles. Der es nicht für einen unaufgebbaren Besitz erachtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und gehorsam war bis zum Tod, ja, bis zum Schandtod am Kreuz. Er hat alles aufgegeben, seine göttliche Herrlichkeit. Und ist dann als nackter Mann, als Verbrecher verurteilt worden. Das ist Jesus. Mehr kann man nicht aufgeben. Er ist der, der wirklich in dem Moment die Legionen Engeln herbeirufen könnte, alle platt machen konnte, die ihm irgendwas wollten, mit dem Hauch seines Mundes sie verzehren konnte. Es gibt ja diese eindrückliche Geschichte von Albert Camus, wie dann dieser Christus am Kreuz seine Hände rausreißt aus den Nägeln und das Gericht ausübt. Und für keinen kommt dann die Rettung in Frage. Er hat es wirklich freiwillig über sich ergehen lassen. Er hat alles aufgegeben. Wirklich, seine Ehre. Sie haben ihn am Kreuz verspottet, dieselben, für die er sein Blut lässt. Und er bittet für sie. Vater, vergib ihn. Und wisst ihr, dass diese Vergebung wirklich ihnen zugute kommt? Wenn einer von diesen Verbrechern das angenommen hat, wisst ihr, der Erzverbrecher hat es angenommen. Wisst ihr, wer das war? Der richtig schuldig war an seinem Tod, war der Offizier, der die Hinrichtung geleitet hat. Der hat das gesagt, jetzt die Nägel. Und jetzt hoch mit dem Ding. Und genau so ist das gekommen. Dieses war auf die Gottes. Das ist der, der umkehrt. Und der andere, der daneben gekreuzigt wird und sagt, Herr, erbarme dich meiner, ist der Erste, der mit ihm im Paradies ist. Verbrecher. Totaler Verbrecher. Der Letzte, wirklich, wo alle gespuckt haben, sagen, der weg damit. Und der da mitten zwischen ihnen gekreuzigt ist, ebenfalls zwischen den Verbrechern. Jeder konnte vorbeigehen, guckte diese Verbrecher an. Da gibt es bestimmt Leute, die ferner vorbeigegangen sind und gesagt, boah, damit will ich mich nicht abgeben, morgen ist Sabbat. Das ist das große Versöhnungsfest. Die muss ich mir nicht antun. Und da hing der Sohn Gottes und hat die Sünden der Welt weggetragen. Das zeigt uns ein bisschen, was das heißt. Zu leiden und nicht zu drohen. Das zeigt ein bisschen, was es heißt, die Tugend aufzugeben. Jeder konnte über ihn spotten. Und übrigens, ihr Lieben, bis heute kann man das über Jesus. Jeder nimmt den Mund voll Dreck und spuckt es auf Jesus. Und noch hält er das aus. Und noch ist seine Hand ausgestreckt. Und noch können Menschen umkommen. Und noch kommen auch Verächter zu ihm. Noch gibt es Menschen, die ein Leben lang gelästert haben. Und die noch im letzten Moment, wie dieser Mitgekreuzigte, zur Umkehr kommen und gerettet werden. Das gilt, ihr Lieben, das gilt es nach draußen zu sagen. Und die letzte Stelle im Vers 10 im selben Kapitel. Petrus 1, Vers 10. Darum, Brüder, und das darum muss ich doch nochmal im Zusammenhang lesen, weil uns durch seine, weil wir berufen sind durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deswegen wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, und zwar reichlich oder und zwar zunehmend, dann lassen sie euch im Blick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge oder fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. So wie wir mehrfach gehört haben, dass man seine Berufung verlieren kann oder aus der Berufung abirren kann, wie das bei den Galatern war, kann man sie auch festmachen. Und zwar dadurch, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi zunehmen. Das bedeutet, es muss ein Prozess erkennbar sein. Und ihr Lieben, das ist auch eine Sache, gerade dich, in den letzten Jahren als eine beängstigende Sache beobachte. Durch den Dienst hier sind im Landkreis etwa 200 Leute frei geworden. Von Alkohol, Drogen, verschiedenen anderen Süchten. Das ist nicht so sehr viel. Das sind pro Jahr etwa 10 Leute. Mich fasziniert aber immer die Verteilung. Es gibt kaum einen Ort, wo nicht jemand frei geworden ist. Es ist fast jedes Dorf oder jede größere Stadt hat mindestens einen, mehrere haben zwei, drei Leute und dann deren Familien, die dann ja mitgesegnet worden sind. Es gibt, wenn ich hier mal durch die Gegend fahre, erinnere ich mich immer, guck mal, in dem Ort war ich. Und hier habe ich den besucht und dort ist der frei geworden und da hat der ein neues Leben angefangen. Was mich immer wieder mit Dankbarkeit erfüllt. Aber, und das ist das Schockierende, von den 200 Leuten sind keine 20, bei denen das bis zum heutigen Tag zunehmend ist. Das, was hier steht. Bei wem diese Dinge und zwar zunehmend oder reichlich vorhanden sind, wer macht seine Berufung fest? Und es ist sogar, und das erfüllt mich mit echtem Schmerz, es sind Leute, die an der Entstehung dieses Werkes maßgeblich beteiligt waren. Man muss sagen, einfache Leute, schwache Leute, aber die für die Vereinsgründung oder für die spätere Entwicklung zum Missionswerk hin eine maßgebliche Rolle gespielt haben und die heute nicht mehr da sind. Die zwar noch ihre Freiheit davongetragen haben, aber die nicht mehr wachsen und zunehmen in der Kenntnis Gottes. Und das ist beängstigend. Dass es wirklich nur diesen Weg gibt, seine Berufung festzumachen. Dass wir beständig wachsen und wirklich beständig. Und gefährlich wird es bei jedem Menschen, bei jedem Gläubigen, der in der Heiligkeit, in der Gerechtigkeit Gottes, im Frieden Gottes nicht wächst. Bei wem das anfängt zu stagnieren, der kommt in einen gefährdeten Zustand und bei wem das gar abnimmt, der ist fast schon draußen. Das kann ich seit vielen Jahren beobachten und das macht mir wirklich Schmerzen. Dass das Leute sind, und für mich ist das schwer zu fassen, wie das geht, wie man so den Geschmack an Gott verlieren kann, der uns so viel schenkt und uns so viel Segen gibt und uns teilhaftig macht an solchen gewaltigen Werken, Olaf, der uns teilhaftig macht an solchen gewaltigen Werken. Und dann lässt man das wieder los und macht seinen eigenen kleinen Kram weiter. Ich kann das nicht fassen. Und doch ist das immer und überall zu beobachten. Und deswegen nochmal, ihr Lieben, Gott hat uns berufen zu wachsen. Zuzunehmen in der praktischen Heiligkeit. Und anders ist es nicht zu machen, Gott gefällig zu sein. Kommen wir zum vorletzten Vers in der Bibel, der von Berufung redet. Den finden wir im Judasbrief. Dem kurzen und sehr eindrücklichen Brief. Und da lesen wir gleich im ersten Vers: Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Und da haben wir gleichzeitig den Schlüssel, wie man das vermeiden kann. Dass nämlich das nicht auf unser Mist gewachsen ist, wenn jemand wächst, sondern dass das aufgrund der Bewahrung Jesu ist. Und das bedeutet für uns wiederum, wir müssen weiter nichts tun, als uns der Liebe Gottes öffnen. Das heißt wirklich aus seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen, für jeden Tag neu. So bleiben wir in Jesus Christus bewahrt und werden ganz natürlich zunehmen und wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi. Das heißt, nicht wir müssen ihn lieben, sondern wir müssen uns von ihm lieben lassen. Nochmal erleben. Um bewahrt zu bleiben, müssen wir nicht mehr lieben, also uns mehr und mehr anstrengen, sondern wir müssen uns lieben lassen. Und das ist der Grund oder das ist die Basis, auf der man seine Berufung verspielen kann, wenn wir anfangen, uns nicht mehr lieben zu lassen. Ja, wenn wir irgendwie auf eine Spur gebracht werden, wo wir denken, ach, die Nachfolge ist ja eine furchtbare Pflicht und es ist lästig und irgendwann zu schwierig. Das ist immer ein Zeichen, dass wir an der Gnade Gottes Mangel leiden. Und dass wir nicht genügend aus seiner Liebe in uns aufnehmen oder bei uns zulassen. Das ist der Weg der Bewahrung. Und damit kommen wir zum letzten Vers. Der steht im Buch der Offenbarung, Kapitel 17. Ich muss noch mal eine meiner Blätter holen. ich dort eine Schriftstelle notiert habe. In Offenbarung 17, Vers 14 heißt es, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Vorhin in dieser Stelle im Hebräerbrief haben wir gelesen, dass nichts anderes erwartet wird, als dass jemand treu ist. So wie Mose schon in seinem ganzen Haus treu war. Naja, nebenbei gesagt, da hat man die Treue seiner Frau ihm gleich noch mit zugute gerechnet. Denn an einer Stelle war Mose nachlässig, was die Beschneidung seines Sohnes betrifft. Und es heißt, und Gott fiel ihn an, nicht etwa den Sohn, sondern Mose, um ihn zu töten. Und dann nimmt Zippora einen scharfen Stein, den sie am Weg findet, und schneidet damit die Vorhaut des Sohnes weg und haut zu Mose vor und sagt, du Blutschuldiger. Und wenn wir lesen, dass Mose treu war in seinem ganzen Hause, dann ergibt sich aus dieser Geschichte, dass ihm die Treue seiner Frau, die geistliche Treue seiner Frau, mit zur eigenen Treue gerechnet wird. Das sagt uns nämlich, dass tatsächlich Mann und Frau zu einem Menschen werden. Und Gott schuf den Mensch als Mann und Frau, schuf er sie. Ein Mann, eine Frau sind zusammen ein Mensch. Und meine Treue oder die Treue meines Hauses ist gleichzeitig die Treue, die meine Frau mit hat in geistlicher Hinsicht. Und das bindet uns zusammen, das macht uns, stärkt unsere Verantwortung füreinander. Und nicht etwa nur vom Mann zur Frau, sondern gerade das Beispiel von Zippora zeigt auch von der Frau zum Mann. Und da wir eins sind, gehört das zur Gnade Gottes, dass mein Gegenüber, meine Ergänzung, mir selber zum Segen ist. Und ich bin sehr dankbar für diese Frau, die in mancher Hinsicht mir Unterstützung ist, nicht nur gewesen, es ist auf dem Wege Gottes. Und zwar auch in Schwachheit. Das hat nichts damit zu tun, dass man immer auf der allerhöchsten Höhe sich befinden muss und dass man immer ein geistlicher Hoch- oder Überflieger ist. Sondern das sind oft diese kleinen Dinge, wo man treu ist oder wo der Mann in der Treue nachlässig ist und die Frau ergänzt das an der Stelle. Und deswegen halte ich das für eine ganz wichtige Sache, dass die Berufung, soweit sie vom biblischen Zeugnis getragen ist, mündet in die Treue. Berufene, Auserwählte und Treue. Und da möchte ich noch einen Bogen schlagen zu einem Vers, den ich bei der Erwählung nicht mit vorgelesen habe. Und zwar steht er im Psalm 119. Weil es dort nicht um die Erwählung Gottes im Blick auf uns ging, sondern auf unsere Antwort darauf. Psalm 119 hat zwei Verse, die mit Erwählung zu tun haben. Einmal den Vers 30 und einmal den Vers 173. Und ich bitte euch, dass ihr zum Schluss in euren Bibeln, nicht in den ausgeliehenen, aber in euren persönlichen Bibeln, wer seine dabei hat, euch mal diese beiden Verse anstreicht. Psalm 119, Vers 30 und Psalm 119, Vers 173. Und ich lese beide. Den Weg der Treue habe ich gewählt oder ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Und lass deine Hand mir zur Hilfe kommen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt. Treue ihr Lieben, ist in der angemessenen Weise auf die Erwählung Gottes zu antworten. Gott erwählt uns aus reiner Gnade. Und die angemessene Antwort darauf ist, dass wir seine Treue und seine Vorschriften erwählen. Das ist wiederum ganz unsere freiwillige Entscheidung. So wie Gott sich uns freiwillig zuwendet, dürfen wir antworten, indem wir freiwillig uns ihm erwählen. Und wir können es auch sein lassen. Und so lasst uns dann morgen nochmal ein paar praktische Beispiele betrachten, wie Gott Menschen berufen oder erwählt hat. Amen.